Willkommen zu Dual Studio, der Marketing-Podcast.
Hallo Peter.
Hallo Maurice.
Wir haben es ja in der letzten Vorlesung schon gehabt, das Thema. Und zwar haben wir uns über KI unterhalten und über KI im Studium und auch in der Praxis. Und da hatten wir ja schon wirklich ganz interessante Gespräche. Und du hattest dann auch schon erwähnt, dass wir doch mal einen Experten dazu holen sollten. Und ich glaube, diesen Experten hast du heute mitgebracht für diese Gastvorlesung. Ist das richtig?
Ja, nicht mitgebracht, aber er ist live und in Farbe vor mir sozusagen über unser Aufnahmetool. Herzlich willkommen, Cedric Bachtelt. Grüße dich.
Hallo, grüße euch.
Und das ist interessant, die Begegnung mit Cedric war nämlich, als er studiert hat an der FOM, wo ich ja bekanntlich schon länger auch als Professor tätig bin, hat er meinen Unterricht, glaube ich, besucht in dem Fach Customer Relationship Management, ein Lieblingsfach. Das ist ironisch gemeint jetzt, aber ne? Und dann hat er mich angesprochen, ob ich seine Bachelorarbeit betreuen würde und hat damals schon, korrigiere mich Cedric, 2020 war das, glaube ich, sogar, ne?
Ja, genau, richtig.
Auf mich zugekommen, Bachelorarbeit im Bereich KI im Mittelstand. Und dann hat er das Bachelorstudium erfolgreich absolviert, hat dann den Master an der FOM belegt. Ich weiß nicht mehr, welchen Master du belegt hast. War das der Sales oder war das der Communication oder?
Genau, das war der Master in Marketing and Communication.
Ja, genau. Und da hat er mich wieder gefragt, wahrscheinlich weil die Betreuung so super war, ne? Mich wieder gefragt, ob ich da auch betreuen würde. Und dann hat er wieder ein KI-Thema bearbeitet. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich los, habe ich gedacht. Jetzt, ne, dann ist der Master und auch mit einer super Bewertung, muss ich dazu sagen. Und auch hat er da gezeigt, dass er wirklich in dem Thema sich auskennt. Und dann hat er mich dann auch nochmal kontaktiert nach dem Studium, dass er jetzt im Promotionsstudium sich befindet. Und stell dir vor, welches Thema er in seiner Dissertation behandelt. Kein Geheimnis, KI. Und deswegen ist der Cedric, glaube ich, der richtige Mann, der wirklich von Anfang an die KI, sagen wir mal, vor der Euphorie sogar schon die KI kennengelernt hat und da jetzt auch, wie gesagt, tief in seinen Studien und jetzt in der Promotion auch verwurzelt ist. Deswegen möchte ich den Cedric mal bitten, sich selbst nochmal kurz nochmal vorzustellen. Also, das wissen die Leute jetzt, was du studiert hast und was du machst in der Promotion, aber was du jetzt im Daily Business machst, das wissen die noch nicht. Deswegen gerne kurz vielleicht ein paar Takte zu deiner Person.
Ja, erstmal vielen lieben Dank generell auch für die Einladung und dass ich jetzt hier mit euch in der Runde über das Thema sprechen darf. Ja, Peter, du hast dich ja schon vorgestellt, entsprechend als Experte für das Thema KI. Ich hoffe, ich werde dem auch heute gerecht. Ich gebe mein Bestes. Ja, und genau wie du schon gesagt hast, im Bachelor und im Master war das Thema künstliche Intelligenz für mich halt schon ja forschungswürdig und dem ist es auch noch heute so. Das heißt, auch in der Promotion beschäftige ich mich jetzt im Schwerpunkt mit dem Thema Generative Artificial Intelligence, insbesondere mit dem Fokus jetzt auf den deutschen Mittelstand, ne, in Bezug auf den Einsatz, die Potenziale und was halt noch das ganze Thema mit sich bringt. Und ja, insbesondere im Master, da hast du es ja auch schon angesprochen, habe ich nicht von Generative Artificial Intelligence gesprochen, sondern von cloudbasierter künstlicher Intelligenz. Und wir haben uns ja damals auch schon gemeinsam dann insbesondere auch in der mündlichen Verteidigung stark darüber unterhalten, weil zu diesem Zeitpunkt dann auch ChatGPT released wurde in der Dreier-Version, was das Ganze für einen Einfluss natürlich auf das Marketing und natürlich auch auf den Education-Bereich, insbesondere auch das Studium nehmen kann. Und ja, demzufolge ist es für mich recht interessant, sowohl in der Praxis als auch jetzt wieder in der Wissenschaft, sich dem Thema zu widmen. Deshalb in meiner Unternehmenspraxis, du hast es angesprochen, ich bin Head of Marketing und HR bei einem mittelständischen Unternehmen im B2B-Bereich. Wir entwickeln und produzieren Industriesensoren. Natürlich haben wir da schon den ein oder anderen Anwendungsbereich, insbesondere mit Generative Artificial Intelligence. Und gerade jetzt im PhD-Studium, also sprich in der Promotion, ist es natürlich auch, ich würde mal sagen, Daily Business geworden, entsprechende Tools, die mehr oder weniger bekannt sind, zu nutzen, um sich da auch einfach effizienter zu positionieren, effektiver zu arbeiten. Und ich denke, das ist heute etwas, worüber wir sehr gut uns mal unterhalten können.
Ja, vielen Dank. Ich denke, jetzt wissen die Leute Bescheid, dass du wirklich Ahnung von dem Thema hast und auch in der Praxis und in der Theorie mit dem Thema sich beschäftigst. Vielleicht um zu Beginn, wollen wir vielleicht erstmal den Schwerpunkt legen auf das Thema Studium und was KI jetzt für einen Studenten oder für einen Doktoranden bedeutet. Ich habe ja jetzt an der FOM, hast du auch die Erfahrung gemacht, die Hochschulen haben ja selber mittlerweile klare Statements abgegeben zu dem Thema KI. Jeder weiß, es ist unvermeidlich, dass Studenten mit KI arbeiten. Das wäre absolut komisch, wenn das nicht so der Fall wäre. Von daher hat die FOM, aber auch die Fontis, wo ich auch tätig bin, unter anderem, die haben eben auch beide Hochschulen haben ganz klar gesagt, ja, wir lassen zu, dass Studierende mit KI-Tools arbeiten. Die dürfen auch sogar in wissenschaftlichen Arbeiten damit arbeiten, aber eben es muss genauso behandelt werden wie eine normale wissenschaftliche Quelle, dass man also angibt, ich habe diesen Part meiner Arbeit mit Hilfe von zum Beispiel ChatGPT 4.0 erstellt. Hast du jetzt auch in Schopron, in der Uni, wo du jetzt deine Promotion machst, hast du da auch Vorgaben bekommen bezüglich deiner Doktorarbeit, ob du da auch jetzt KI, ob es erlaubt ist, ob du das frei nutzen darfst, ob du da auch zitieren musst? Wie ist es bei dir jetzt konkreter in der Promotion?
Ja, wir haben tatsächlich keine konkreten Vorgaben bekommen, keine Richtlinien. Wir wurden natürlich darüber aufgeklärt, dass wenn wir entsprechende Tools nutzen, dass wir natürlich Vorsicht walten lassen wollen. Ne? Wie du schon sagst, es ist notwendig zu kennzeichnen, wo wurde KI eingesetzt, dementsprechend auch nicht einfach generierten Text eins zu eins zu übernehmen. Und das ist auch tatsächlich nicht das, was ich empfehlen würde. Und das ist auch nicht der Sinn und Zweck hinter solchen Tools. Gerade wenn wir jetzt auch über Richtlinien sprechen, merkt man halt, dass viele der Universitäten die Sorge haben, dass wir ja massenweise wissenschaftliche Texte generieren oder ganze Masterarbeiten generiert werden, die eben halt ja gar nicht mehr von dem Studenten vielleicht sogar gelesen werden. Das ist natürlich eine Sorge, die berechtigt ist. Das entspricht nicht dem eigentlichen wissenschaftlichen Anspruch, mit dem man an Abschlussarbeiten oder vielleicht auch einer Dissertation oder auch einem Paper, was man in einem Journal einreicht, wo man da rangehen sollte. Und von daher, wir sind da, ich sag mal, relativ, ja, ohne große Richtlinien sind wir an das Thema ja rangelassen worden. Man merkt aber auch tatsächlich schnell, je nachdem, wie der eigene Anspruch tatsächlich an wissenschaftlichen Arbeiten ist, bedarf es aus meiner Sicht, das ist vielleicht eine steile These, aber keiner Richtlinien, weil wenn man sich schon mit der Thematik nicht auseinandersetzt, wie man beispielsweise einen richtigen Prompt setzt, um banal gesprochen mal eine vernünftige Einleitung für ein Paper zu schreiben, was in einem Journalartikel eingereicht werden soll, oder vielleicht sogar auch für eine Einleitung, man schon gar nicht versteht, wie sich eine Einleitung beispielsweise zusammensetzt, dann kann schon der Output nicht dem entsprechen, was eigentlich gefordert ist. Und deshalb das Thema mit den Richtlinien, es ist gut, um vielleicht geringfügig Orientierung zu schaffen, aber es ist tatsächlich nichts, was, sag ich mal, vermeidet, dass Personen, die es am Ende des Tages darauf anlegen, dann auch tatsächlich aus diesem ganzen, ja, ich sag mal, wissenschaftlichen Forum auszuschließen, weil es gibt tatsächlich auch bis heute, wir haben heute den 28.03., gibt es kein wirklich valides Tool, was belegen kann, dass ein Text 1:1 AI-written ist.
Mhm. Nutzt du denn jetzt in deiner Doktorarbeit auch ganz konkret die KI-Anwendungen, also ChatGPT zum Beispiel, dann um Textbausteine zu kreieren, oder nutze das, um Quellenrecherche zu betreiben, also Richtung Studenten? Wir haben ja viele Studierende, die unseren Podcast hören. Hast du da irgendwelche Tipps an Studierende, was du empfiehlst als erfahren, also als Ex-Student, als Promovent jetzt, was man durchaus nutzen sollte? Ich bin natürlich auch immer ein bisschen skeptischer als Wissenschaftler, als Dozent. Ich sage, ja, die meisten wollen nur noch, gibt es also Leute, die prompten alles Mögliche da rein, und dann schreiben wir die ganze Arbeit am besten. Und das fällt aber dann schon auf, dass es dann KI generiert, dass du nämlich fragst.
Ja, definitiv. Wir kennen ja den Klassiker, Garbage in, Garbage out. So ist es natürlich auch. Ich nutze tatsächlich eine ganze Palette an Tools, weil man muss auch tatsächlich sagen, ein ChatGPT als großes Large Language Modell kann natürlich einige Aufgaben bewältigen. Man muss natürlich immer darauf achten, dass man ihm auch den richtigen Kontext und vor allen Dingen die Rolle mitgibt. Vereinfacht wird das schon durch diese spezialisierten GPTs. Es gibt mittlerweile, gerade wenn man in der Bezahlversion unterwegs ist, gibt es GPTs, die spezifisch für die qualitative Forschung genutzt werden können, aber natürlich auch für die quantitative Forschung. Das heißt, man kann da schon einen Fokus setzen und ist relativ gut, ich sag mal, Inspiration oder auch Struktur für seine wissenschaftliche Arbeit, ja, sag ich mal, rannehmen oder auch ranholen. Und für mich damals, wenn ich das vergleiche zwischen Master- und jetzt PhD-Studium, ist tatsächlich so ein Tool wie beispielsweise Typeset oder Semantic Scholar sehr interessant und nützlich. Warum? Weil ich kann mit Fragen arbeiten. Ich kann halt wirklich mit Sprache arbeiten, anstatt mit Suchstrings, die ich erst ja sozusagen kreieren muss. Ne, der klassische Suchstring, wir kennen es ja mit AND, OR, und ich muss verschiedene Begrifflichkeiten eingeben, als Beispiel dann Business-to-Business-Marketing oder Artificial Intelligence, muss halt schauen, dass sich die Begriffe entweder gegenseitig ergänzen oder ausschließen und kriegt dann in einer Datenbank die entsprechenden Ergebnisse. Und bei so Anwendungen wie beispielsweise Typeset oder auch Semantic Scholar gebe ich eine Forschungsfrage ein. Ich kann auch verschiedene Subfragen noch eingeben. Ich kriege auch Vorschläge, welche ergänzenden Fragestellungen noch relevant sein können. Und auf dieser Basis werden mir bereits dann Journal-Artikel, mir werden Fachbücher angezeigt, die ich dann sukzessive durchgehen kann. Und das Ganze spielt sich ja auch noch weiter. Wenn ich dann das richtige Set an Journal-Artikeln habe, kann ich mir einzelne Artikel zusammenwählen, einzelne Fachbücher und kann mir halt schon von der KI sagen lassen, okay, was sind denn so die wesentlichen Ergebnisse aus dieser Studie? Was wird zum Beispiel im Abstract kommuniziert? Es ist tatsächlich der Schwerpunkt, den ich auch erforsche. Das heißt, ich kann viel, viel schneller erfassen in meiner ersten Recherche, ob ein Artikel für mich wirklich relevant ist, ob ein Fachbuch wirklich für mich relevant ist, ohne dass ich beispielsweise den Abstract komplett durchlesen muss oder die Einleitung komplett durchlesen muss oder dass ich in den Ergebnissen erstmal suchen muss, wo finde ich denn genau diese Schlüsselinformation, die mir bei der Evaluation des Artikels hilft. Also gerade auch für das Stichwort systematische Literaturrecherche.
Ist denn der Output, den du da bekommst, diese Quellen, ist das dann wirklich auch ein guter Output, dass du sagst, das ist von der Qualität der Quellen, aber auch die Quantität, ist das dann schon was, wo man sagen kann, kommen da 5 Quellen jetzt mal, ne, spezielles Thema, oder sind das dann 50 Quellen, sind die alle brauchbar oder ist da auch viel, sagen wir mal, auf gut Deutsch Müll dabei?
Ja. Jetzt fragt also, natürlich jemand, der vor 20 Jahren etwa ein Markenmanagement-Buch rausgebracht hat, sich sehr analog wahrscheinlich durch die ganzen Wälzer, Kotler und so gewälzt hat, ja, um dann das Beste zusammenzusetzen. Und du sagst ihm jetzt eigentlich, du, das, worauf du hier deine Karriere stützt, das habe ich jetzt hier gerade mal mit ein paar Tippern durch KI gelöst. Nein, ich überspitze das natürlich, um den Peter hier herauszufordern.
Genau, schöne Aussage. Aber da muss ich natürlich auch den Peter in Schutz nehmen. Es gibt selbstverständlich da die, in Anführungsstrichen, schwarzen Schafe, die man rausselektieren muss. Schön ist aber auch, man kann sich natürlich auch wieder entsprechend filtern lassen. Ne? Das heißt, klassische Filterfunktion, wo wir beispielsweise sagen können, wir wollen auf jeden Fall Nope-Maxis-Artikel haben, wir wollen das nach einer bestimmten Kategorie nochmal gefiltert haben, um eben halt die Qualität auch zu wahren, um die schwarzen Schafe auszusortieren, die haben wir. Aber Peter, auch dein Buch findet man bei der richtigen Frage direkt in einem Semantic Scholar oder auch in einem Typeset, um dich da zu beruhigen. Also die Arbeit war definitiv nicht umsonst. Nein, aber man muss genauso, wie man auch bei einem Google Scholar sucht oder wenn man unsere Datenbanken bei der FOM nutzt, muss man tatsächlich das Auge dafür haben und selber auch nochmal in die Evaluation gehen, ob jetzt tatsächlich das Ergebnis geeignet ist für die weitere Forschung oder nicht. Aber die Effizienzsteigerung, die man...
Also Hauptsache ist immer, dass wenn dann eingegeben wird, die Klassiker der Marketinglehre in Arunia war, Geier Tevesen, damit Bias mich ja zufrieden. Dann hat man zumindest eine KI-Anwendung, die dann auch Ahnung hat von der Materie. Ja,
definitiv, ich habe es vorher geprüft.
Aber jetzt nochmal ernsthaft zurück nochmal die Frage jetzt. Du hast gerade gesagt, ich muss nicht mehr alles lesen. Das finde ich natürlich als Dozent kritisch, wenn ich sage jetzt, ich kenne das ja selber auch, ich habe auch viele Sachen geschrieben und lesen müssen und gebe auch zu, dass ich nicht alles 100% gelesen habe, ich den Abstract gelesen habe. Aber die Frage ist jetzt, hast du gesagt, Abstract muss ich auch nicht mehr lesen, wenn ich dann von ChatGPT oder von anderen KI-Anwendungen jetzt irgendwas zusammengefasst bekomme auf ganz wenige Keywords, sage ich mal, dann ist auch die Gefahr groß, dass man dann doch nur vielleicht einen Bruchteil von Informationen aufnimmt, die der Artikel an sich beinhaltet, oder?
Ja, man muss hier ganz klar differenzieren. Wovon ich rede, ist wirklich die initiale Literaturrecherche, wenn ich mich mit einer Thematik auseinandersetze. Hier haben wir halt diese Effektivitätssteigerung, zu sagen, ich kann relativ schnell die Inhalte erfassen. Du sagst es selbst, du hast dir dann mal die Abstracts durchgelesen, aber natürlich nicht den weiteren Verlauf. Aber vielleicht wäre für dich dann noch interessant gewesen, welche Forschungsmethode wurde verwendet. Na, vielleicht sagst du in deiner systematischen Literaturrecherche, ich möchte wirklich nur Artikel drin haben, die einen qualitativen Ansatz verfolgen. Und das kann ich halt relativ gut und schnell mit einer KI überprüfen, dass ich sage, okay, welche Methodik wurde angewendet? Und dann kriege ich sofort die Info. Und diese Info, und das war noch eine Frage, die du vorhin gestellt hast und die ich noch nicht beantwortet habe, die Datenquelle ist das Paper an sich. Also das heißt, man hat eine Art Co-Pilot auch mit dabei, beispielsweise bei Typeset, man wählt das Paper aus oder das Buch und auf dieser Basis antwortet dir am Ende des Tages die KI. Und da gibt es zig Anwendungen, die das natürlich auch können, die einen mal mehr, die anderen mal weniger. Beispiel Explain Paper oder auch Peetl, die können das wirklich relativ gut. Und so kommst du natürlich schneller zu dem Ergebnis, als wenn du, sag ich mal, jetzt die manuelle Suche nutzt und vielleicht noch alles öffnest und dir dann die Passage noch raussuchen musst, die du jetzt gerade suchst, anstelle einer Frage zu stellen.
Ja.
Das wäre genauso, als wenn ich dich zu deinem Buch frage, na okay, wie lauten denn die klassischen Schritte im Marketingprozess und du würdest mir direkt die Antwort geben oder ich würde mir das Buch nehmen und erstmal selber gucken und schaue ins Inhaltsverzeichnis. Dafür brauche ich dies viel länger, als wenn ich dich jetzt als eben Autor fragen würde, na, wie die denn jetzt wären.
Das ist ein guter Hinweis und auch nur nachvollziehbar. Das heißt aber, um es dann vom Studium ein bisschen nachher in die Praxis des Marketings reinzukommen, nochmal die abschließende Frage, du gibst mir schon recht, ich habe letztes Mal mit dem Ries auch schon mal eine Folge aufgenommen über KI, haben wir auch so diskutiert halt, du gibst mir schon recht, wenn ich keine Ahnung von meinem Fachgebiet habe, dann nützt mir KI gar nichts, oder?
Absolut richtig, weil wir sind am Ende des Tages bei dem Punkt, ich kann zwar generieren ohne Ende, aber der Aspekt, den Output nochmal zu evaluieren, richtig einzuordnen. Das ist das, was entscheidend ist. Entscheidend bei der Arbeit mit KI. Und deshalb, ich stehe voll und ganz hinter dir zu sagen, wenn ich mich in meinem Fachgebiet nicht auskenne, sei es in der Wissenschaft oder auch in der Praxis, dann habe ich halt wirklich ein Problem. Nehmen wir als banales Beispiel das Thema Content-Erstellung in der Praxis für ein LinkedIn, für andere Social-Media-Kanäle. Wenn ich einen Output kriege, der nicht zu meiner Tonalität passt oder der nicht das Produkt richtig bewirbt, vielleicht Maurice bei dir mit dem Thema Uhren, na, und dann haut mir die KI nachher einen Werbetext raus, der einfach nicht passt, weder zur Tonalität oder weder noch zum Produkt, dann habe ich dadurch keinen Mehrwert.
Ja, ja. Das sehe ich übrigens sehr ähnlich und das haben wir auch schon besprochen. Irgendwie setzt es voraus, dass man ein sehr gutes Wissen hat, um dann auch erkennen zu können, wo werde ich vielleicht auch fehlgeleitet. Denn das zu erkennen, dass bedarf natürlich ein Grundwissen.
Ich hatte nämlich einmal, da hatte ich das ausprobiert, nämlich mit einer SWOT. Erstelle mir eine SWOT für eine bekannte Marke. Ja? Und dann kam da was raus und da habe ich und der Kollege Wahl, der ja auch bekannt ist, haben wir beide gestaunt, wie gut das war. Und trotzdem waren da noch zwei Fehler drin. Das heißt, jemand, der keine Ahnung hat, gesagt, ne, Student, nimm mal die SWOT, nimm 1:1, kann ich die SWOT in meinem Paper unterbringen, habe ich eine tolle Note. Wenn wir gesagt haben, es ist schon gut, aber da sind immer noch 1-2 Punkte drin, die sind nicht ganz richtig zugeordnet zu den SWOT-Parametern. Und deswegen bleibe ich ja dabei, nützt dem Studenten eben nichts, wenn er von seinem Fach keine Ahnung hat. Und zusammengefasst würdest du sagen, was ist jetzt so die Hauptleistung, die ein KI-Programm für einen Studenten erbringen kann? Ist es wirklich Quellenrecherche? Ist es, sage ich mal, Text erstellen? Was würdest du sagen? So, was ist das der Hauptnutzen von KI für Studenten?
Würde ich tatsächlich ganz differenziert betrachten, aber natürlich in erster Instanz eine Erleichterung bei der Literaturrecherche, ganz klar, auch die Auswertung der entsprechenden Literatur, aber auch im Schreibprozess ist es, sage ich mal, schon eine Effizienzsteigerung zu sagen, okay, ich lasse mir vielleicht mal zu einem bestimmten Thema, auf Basis vielleicht auch verschiedener Paper, die ich selber in meinen GPT reinlade, lasse ich mir mal eine Struktur geben, zu beispielsweise der ganzen Historie zum Thema Artificial Intelligence, vielleicht noch in Kombination mit einem B2B-Marketing. Lass mir sagen, wo ist ungefähr eine Forschungslücke, basierend eben halt schon auf Forschungen, die existieren, die ich reingeladen habe. Das heißt, auch so der Strukturierungsaspekt von Arbeiten, da kann ich mir Inspiration geben lassen. Man darf es natürlich nicht überstrapazieren und sagen, okay, mach mir bitte meine komplette Struktur, aber auch einfach die Hilfestellung zu geben, als Beispiel, wie funktioniert eine qualitative Inhaltsanalyse nach Meyring, gib mir mal bitte die einzelnen Schritte durch, sich daran zu orientieren, die richtigen Quellen zu haben. Hier vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp, Perplexity AI, da kriege ich sogar, wenn ich sage, ich stelle es auf Academic, kriege ich noch die wissenschaftlichen Quellen mitgeliefert. Das ist ein Punkt, der Studierende wirklich gut unterstützen kann. Hätte ich mir damals beim Master auch gewünscht. Dann wäre es auch vielleicht nicht so umfangreich geworden, Peter.
Ja, ja, gut. Es war genug Text auf jeden Fall zu lesen, weiß ich noch. Auf jeden Fall, ich finde es auch sehr interessant, dass als Hochschule muss man sich mit dem Thema beschäftigen natürlich dann. Ich habe das auch immer sehr kritisch gesehen, aber ich glaube schon, wie du es auch erklärt hast, Studenten sind eben mit dem Tool jetzt groß und werden damit erwachsen und werden damit auch arbeiten. Und das dann zu verbieten, wäre der falsche Weg. Und trotzdem haben wir ja auch gerade alle drei festgestellt, ohne Fachwissen geht's dann doch nicht. Ich muss ja die Quellen bewerten, ich muss die Texte durchgehen, ich muss auch Fehler erkennen können in dem Teil. Und deswegen ist es nicht einfach so, ich brauche nichts mehr zu lesen. Ich muss weniger lesen, würde ich schon sagen. Ne? Wenn du sagst gerade, ich gebe den Meyring ein, dann brauche ich den Meyring nicht zu kaufen. Das ist ja so ein dicker, ne, Standardschinken, der, ne, die Inhaltsanalyse von Interviews halt behandelt. Und das kann ich mir dann von einem KI-Tool natürlich ausspucken lassen. Da habe ich viel Zeit und auch Geld vielleicht gespart natürlich. Ne?
Ja, das stimmt, definitiv. Aber ich muss beispielsweise gestehen, dass ich trotzdem noch das Buch dann noch hier habe. Ich habe auch den ganz dicken Wälzer von Böhring noch da. Es ist zwar schön und gut, sich das zusammenzufassen zu lassen, vielleicht auch noch im Zotero drin zu haben, digital, aber am Ende des Tages auch nochmal ein Buch aufzuklappen. Vielleicht bin ich ein bisschen oldschool, aber ich habe auch nochmal gerne das da zu haben. Ja. Vielleicht noch eine kleine Gegenfrage, Peter. Führst du schon in deinen Vorlesungen Studierende an das ganze AI-Thema dran, jetzt gerade auch so in Richtung Marketing oder wenn es jetzt mal an eine Seminararbeit geht?
Es wird schon langsam kommen die Fragen auch dazu und wie gesagt, die Hochschule hat da auch eine Aussage zu getroffen, dass ich dann auch sage, ihr könnt das gerne nutzen und wir überlegen schon auch in Zukunft, dass wir vielleicht mehr damit machen, dass ich auch sage, einfach mal als Aufgabe, nutzt mal KI, um euch eine SWOT für die und die Marke erstellen zu lassen und dann guckt ihr mal drauf, ob die SWOT aus eurer Sicht, ob die wirklich gut ist. Das wäre vielleicht so ein Punkt, die ich mir vorstellen kann. Es ist noch so in der Vorbereitung, aber ich denke schon, dass ich das in Zukunft auch nutzen werde. Und jetzt kommen wir eben dann auch vom Studium in die Praxis. Das würde ich dann, ne, guter Übergang, auch an dich vielleicht erstmal. Wir haben ja eher so einen B2C-Fokus, der Maurice und ich. Bin ja eher so aus, ne, so Getränke- und Süßwarenindustrie so ein bisschen verbandelt. Und Maurice ist da im absoluten Luxusbereich unterwegs, weit über, ne, meinen Produkten sozusagen. Und du bist aber jetzt im B2B, wir wollen natürlich ein bisschen den B2C-Fokus hier behalten, aber trotzdem die Frage an dich erstmal, nutzt in deinem Unternehmen, du hast es ja vorgestellt, Sensoren, die er produziert und so weiter, nutzt du da auch jetzt wirklich ganz konkret im Marketing, in deinem Marketing-Job dann auch KI-Tools? Und wenn ja, welche?
Genau, also grundsätzlich kann ich sagen, wir als mittelständisches Unternehmen, wir tasten uns natürlich noch langsam ran. Das ist auch ein bekanntes, in Anführungsstrichen, Problem in der Wissenschaft, ne? Dass natürlich KMU immer etwas hinten angestellt sind. Liegt natürlich auch daran, dass gegebenenfalls mal Budget, Zeit und Knowledge-Kapazitäten nicht wirklich da sind. Aber wie machen wir es konkret? Also um im Marketing zu bleiben, wir nutzen natürlich regelmäßig der GPT. Wir haben spezialisierte GPTs, die wir teilweise aus dem Store von OpenAI auch da mal beziehen. Das ist dann mal testweise ein CMO gewesen, den wir uns reingeholt haben. Also ich habe versucht, mal meinen eigenen Job obsolet zu machen. Hat jetzt nicht so ganz gut funktioniert.
Gott sei Dank.
Enttäuschung der Geschäftsleitung. Gott sei Dank, genau. Nein, aber es gibt auch andere Funktionalitäten, dass man eine Art Copywriter-GPT sich noch mit reinholen kann. Und da ist es doch schon recht erstaunlich, was tatsächlich mit einem einigermaßen passablen Prompt doch schon möglich ist. Gerade wenn man jetzt mal dann in die Copytext-Erstellung geht. Ich rede jetzt hier nicht von ellenlangen Texten, wie eine Produktbroschüre füllen oder eine Imagebroschüre füllen. Also da ist es doch schon auch mal angebracht, dann nochmal den Text darüber schauen zu lassen oder vielleicht auch einen Text zu haben, der am Ende des Tages auch ein GPT nutzt oder halt ein anderes KI-Tool. Was bei uns aber auch wirklich gut funktioniert, sind wirklich spezifische, aber eigene GPTs, die wir dann nochmal konfigurieren für eine spezielle Marketingaufgabe, Und das ist beispielsweise das, was wir auch mal gemacht haben, dass wir uns einen GPT gebaut haben, der am Ende des Tages unseren Newsletter, also die Ergebnisse, die wir aus dem Newsletter generiert haben, die klassischen KPIs, dass er die dann mal analysiert hat und uns sozusagen Empfehlungen gegeben hat, wie wir unter Umständen noch unsere Newsletter dann auch optimieren können. Und es waren teilweise recht banale Sachen, die dann auch mal so die Positionierung einzelner Elemente betroffen haben, die wir dann angepasst haben und die halt auch langfristig so Themen wie eine Öffnungsrate doch steigern konnten. Ob vielleicht auch an einem schöneren anderen Bild nachher hängt oder vielleicht auch ein Produkt, was wir dann anders beworben haben. Darüber kann man sich natürlich noch streiten, aber es ist generell, um mal so ein bisschen aus dem ganzen Thema auszubrechen, gerade in einem KMU, wo man jetzt nicht noch den Spezialisten für Newsletter hat, nicht unbedingt den Spezialisten hat, weil die Teams nun mal kleiner sind, ist es doch ein nettes Gimmick, mal mit einem spezialisierten GPT zu arbeiten.
Ich habe von Kollegen mal so letztens, habe keine große Ahnung von dem Thema. Das ist für mich ja ein Thema, was ich am Rande so, ne, betrachten muss, weil ich in meiner Lehre klassisch auf Marketing immer noch fokussiert bin. Aber das Thema ist natürlich jetzt im Marketing Megatrend, Digitalisierung auch nicht mehr wegzudenken. Und kommen auch viele Studenten auf mich zu, die halt auch dann in Digitalisierungstrend für Marketing, für Masterarbeit und so weiter dann auch nutzen. Hat mir mein Kollege mal gezeigt, so dass man so ein Video ja einsprechen kann, also für seine Kunden. Und dann praktisch das so in alle möglichen Sprachen. Kennst du das? Also hast du 30 Sprachen plötzlich
wollen
dann.
Wir reden von HeyGen.
Ja, ja, genau. Ich will den Namen jetzt nicht vergessen. HeyGen. Das heißt, dass man wirklich dann auch die Lippenbewegung, dass ich Japanisch spreche plötzlich dann. Kennst du das? Oder ist das?
Ja, wir haben auch tatsächlich schon Erfahrungen damit gemacht. Wir hatten tatsächlich einen kleineren Videozusammenschnitt, den wir von einer Fachmesse uns haben produzieren lassen, wo einer unserer Geschäftsführer dann uns den Stand unserer Produkte vorgestellt hat. Und natürlich war für uns das Thema, hey, es wurde jetzt in entsprechend Deutsch eingesprochen, wir bräuchten es in Englisch, wir bräuchten es in Französisch und eigentlich bräuchten wir es auch noch in Chinesisch, weil wir haben noch eine entsprechende Vertretung, die gesagt hat, hey, das ist ja super, wie du das vorstellst, könnt ihr das nicht in irgendeiner Form übersetzen? Und wir haben HeyGen eingesetzt. Und da muss man halt auch wirklich sagen, es sind Kosten, die selbst für einen Mittelständler sowas von überschaubar sind. Und wir haben in kürzester Zeit, haben wir halt einem unserer Geschäftsführer Französisch und auch noch Chinesisch beigebracht. Und er konnte sogar das perfekte British English und auch das American English hat er nachher top beherrscht. Und das ist tatsächlich faszinierend. Wir haben es dann auch mal intern verteilt. Gerade jetzt die englische Variante, weil natürlich spricht er fließend Englisch. Aber gerade mit der Lippenbewegung, es wurde fast nicht erkannt, dass das jetzt im Prinzip eine KI war, die wir einmal haben drüber putzen lassen, so dass er dann jetzt im Prinzip andere Sprachen spricht. Es ist schon erstaunlich, was mit HeyGen oder auch Synthesia möglich ist. Und wir wissen auch, man kann ganze Avatare generieren. Also wir hätten die noch im Prinzip digitalisieren können.
Ist denn die Qualität der Übersetzung, mein Englisch können wir alle wahrscheinlich, aber ist bei Chinesisch, habt ihr das überprüft, ob das auch für die Chinesen, ob das dann auch wirklich so authentisch rübergekommen ist, ob das dann auch fehlerfrei war, was da gesagt wurde, auf Mandarin dann?
Mhm. Ja, korrekt. Also wir haben uns ein Feedback geben lassen und das war erstaunlich gut. Ich weiß nicht, ob die Tatsache ist, dass ein Europäer halt dann generell diese Sprache spricht und dann unter Umständen in der Qualität. Ja, aber wir haben tatsächlich das Feedback bekommen, dass es sehr, sehr gut war. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch gesagt haben, da hätten wir entweder nochmal einen Synchronsprecher beauftragen müssen, wir hätten nochmal das Video schneiden lassen müssen, das sind ja Kosten, da denken wir gar nicht nach, sowas anzustoßen. Und das halt mit HeyGen machen zu können, das war wirklich eine Erleichterung. Und wir reden auch davon, dieses Tool zu nutzen. Das bedarf keiner vorherigen großen Kenntnisse. Das heißt, sie sind so intuitiv auch gemacht, diese Oberflächen, dass man relativ zügig zu einem guten Ergebnis kommt. Das heißt, ist erstaunlich für den Mittelstand.
Ja. Das heißt, wie viel Prozent Kosten hat man dann eingespart? Wenn man das mal, jetzt hätte das 4, 5 Übersetzer da engagieren müssen und jetzt habt ihr das Programm da. Kann man das sagen, was man da prozentual, oder kann man da sogar absolute Zahlen nennen? Ich meine, das ist, glaube ich, kein Geheimnis,
Ja, alles gut. Also wir können das dann tatsächlich mal vergleichen. Die Videoproduktion jetzt in deutscher Sprache mit allem drum und dran und dem Schnitt, da lagen wir dann ungefähr roundabout bei 800 Euro. Und nachher die Übersetzung mit der Synchronisierung über entsprechend HeyGen, da haben wir Credits für 30 Euro gekauft. Und am Ende des Tages haben wir immer noch Credits übrig gehabt. Aber wir hatten ein Video in englischer Sprache, genau in dem Schnitt mit allem drum und dran. Und wir hätten es ja ansonsten nochmal zum selben Preis, hätten wir es auf Englisch drehen können.
Ja.
Damit man es mal so ein bisschen einordnen kann. Und das ist halt eben genau das, was für den Mittelstand wirklich ja interessant ist, kosteneffizient ist.
Jetzt hast du ja so einen Blick auch über dein eigenes Unternehmen hinaus, durch deine Arbeit auch, ne, an der Forschungsarbeit. Wenn du jetzt auch das mit anderen Unternehmen ja auch Kontakt, wenn du jetzt allgemein so eine Bestandsaufnahme machen müsstest, was im Marketing jetzt on vogue ist, ist das dann HeyGen, ist das ChatGPT? Gibt es auch andere Programme, die, wo du weißt, dass damit Marketingleute, Industrie, Agentur arbeiten? Hast du da so ein paar Tools, wo du sagst, das sind für Marketingleute jetzt absolut sinnvolle Unterstützungsmodelle?
Jetzt möchte ich gar keinen Druck machen. Ich habe das Gefühl, ganz viele unserer Hörer halten jetzt gerade an beim Joggen oder fahren rechts ran, holen das Notizbuch nach vorne. Ich habe nämlich eben auch schon fleißig mitgeschrieben. Wir werden das natürlich dann auch nochmal in die Shownotes mit aufnehmen, deine ganzen Tipps. Aber genau, was sind noch die Tools, die du uns noch empfehlen kannst?
Für die Marketingpraxis jetzt gesprochen.
Ja, genau. Also für die Marketingpraxis investiertes Geld in einen entsprechenden GPT-Account, also eine Plus-Variante. Das ist gut angelegtes Geld. Damit kann man schon relativ viele Aufgaben machen. Abhängig natürlich davon, wie viel das Thema oder wie viel Prozent das Thema Content-Erstellung einnimmt, würde ich ganz klar sagen, ein Neuroflash. Wenn ihr im Videobereich seid, natürlich auch HeyGen, Synthesia. Wenn es auch viel in Richtung Audio geht, Merv AI auch relativ gutes Tool, wo man Art Voiceover in verschiedenen Sprachen einstellen kann und auch eine Stimme generieren kann, die man dann wiederum über ein Produktvideo legen kann. Das sind halt relativ gute Tools. Ich aktuell teste auch das Tool ThinkMind, also wie die Things und dann Mind, was im Prinzip auch die Möglichkeit bietet, sämtliche Plattformen anzubinden an dieses Large Language Modell, wodurch man dann alle Daten, die man aus dem Google Analytics hat etc. Sozusagen in diesem KI-Tool generiert, um sich dann auch zum Beispiel Auswertungen etc. fahren zu lassen, Verbesserungsvorschläge geben zu lassen. Das ist auch etwas, was ich tatsächlich empfehlen kann. Ansonsten gilt es halt immer, genauso individuell wie ein Marketingkonzept für jedes Unternehmen halt ist, muss man auch ganz individuell seine Tools zusammenstellen. Und hier kann ich wirklich nur empfehlen, es gibt Webseiten, FutureTools.io oder There is an AI for that. Da kann man relativ gut und schnell sich einen Überblick darüber verschaffen, was ist im Bereich der Bildbearbeitung gut, was ist im Bereich der Textgenerierung gut und so weiter und so fort. Alles sehr schön kategorisiert, alles sehr schön klassifiziert, aber ganz klar das Postulat, man muss immer in Abhängigkeit der Situation entscheiden, welches AI-Tool man einsetzt, in der man sich gerade jetzt mit dem Unternehmen, mit dem Marketing-Konzept, was man fährt, befindet.
Würdest du denn sagen, dass es in der Zukunft notwendig ist, dass man sogar einen Mitarbeiter in der Marketingabteilung beschäftigen sollte, der dann diesen AI-Hut aufhat, dass man wirklich dann Spezialisten bräuchte? Oder würdest du sagen, das kann man so als Marketing-Manager, Produktmanager so einfach nebenher als Tool sich aneignen?
Ja, ganz interessante Frage und tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich promoviere. es ist tatsächlich schwer zu sagen, weil hätten wir vor 2-3 Monaten gesprochen, hätten wir noch gesagt, wir brauchen den Prompt-Engineer, der uns da die Prompts fertig macht. Und mittlerweile merkt man es auch in der Branche, da ist der Prompt-Engineer schon wieder hintenübergefallen, weil dann GPT-4 schon relativ gut alleine auch klarkommt, Kontexte schon gut versteht. Wer weiß, was mit GPT-5 kommt. Sam Altman hat im Interview mit Lex Friedman gesagt, GPT-4 ist ja ganz nett, aber ist ja schon sozusagen langweilig geworden. GPT-5 ist jetzt das neue heiße Ding. Deshalb würde ich hier tatsächlich noch keine klare Aussage treffen wollen. Aber am Ende des Tages bewegen wir uns, sage ich mal, in dem Spektrum heutzutage. Der Marketer, je nachdem, welche Position er einnimmt, muss natürlich auch diverse Martech-Tools beherrschen, wenn wir da von gegebenenfalls einem HubSpot sprechen, wenn wir von natürlich auch gewissen Kenntnissen über eine Creative Cloud sprechen. Das muss einfach ja sitzen, dieses Basiswissen. Und ich glaube, generelles Verständnis darüber zu haben, wie generative künstliche Intelligenz funktioniert, wie die Technologie funktioniert und wie man sie einsetzen kann, vor allem wie man sie ganzheitlich einsetzen kann und nicht nur fokussiert auf den Bereich der Kommunikationspolitik, was ja wirklich so den Kern des Ganzen ausmacht. Wir reden immer viel von Content-Erstellung, Video, Text und Co. Da müssen wir tatsächlich mal so ein bisschen ausbrechen und da reden wir vielleicht über das Stichwort Small Language Modelle, also spezifische Gen-AI-Anwendungen, die auf ein Unternehmen zugeschnitten sind und die in einem geschlossenen Raum, ohne dass der Algorithmus groß lernt und sag ich mal, alle Daten in Richtung OpenAI, Meta oder Google gehen, dass wir darüber in Zukunft sprechen.
Sehr interessant. War dir der Begriff bekannt? Small Language Models? Peter, ich höre den jetzt gerade zum ersten Mal. Habe mir natürlich aber auch schon sehr viele Gedanken gemacht, dass es natürlich etwas braucht. Wahrscheinlich ist es dann ein geschlossenes System oder wie wird sich das dann ausprägen im Unternehmen, Cedric?
Genau, also die Small Language Modelle, das ist auch ein Begriff, den ich auch kürzlich in einem Podcast mit aufgegriffen habe, den ich auch tatsächlich sehr interessant fand. Aber der Gedanke dahinter ist, wir merken es ja selber, ein ChatGPT, eine Vierer-Variante, wenn wir ihn, sag ich mal, nicht spezialisieren auf eine bestimmte Aufgabe oder einen spezifischen GPT nutzen, dann kriegen wir natürlich das geballte Wissen ab. Das heißt, der Output ist manchmal nicht unseren Erwartungen entsprechend. Und beispielsweise Unternehmen wie ein DM oder auch ein Bosch, die entwickeln in ihren eigenen Umgebungen, entwickeln sie sozusagen geschlossene Modelle, die sie dann für spezifische Aufgabenstellungen oder für spezifische Bereiche auch verwenden. So hat Bosch beispielsweise in der Fertigung, in der Qualitätsentwicklung auch dann ein entsprechendes Modell eingesetzt, was die Qualitätskontrolle am Ende des Tages mit einer bildverarbeitenden KI so optimiert, dass in mehreren Werken halt enorme Kosteneinsparungen resultierten. Und genau das ist der Gedanke, zu sagen, ich habe in meinem Unternehmen, in unserem Fall einen TWK-GPT, der spezialisiert ist auf die Marketingaufgaben, die ich habe. Ja, davon muss ich natürlich wissen, was ist in meinem Marketingprozess, welche Aufgaben fallen an. Und dass er dann natürlich auch die einzelnen Verbindungen dazwischen greifen kann. Ne? Also, dass ich sage, ich habe natürlich Ergebnisse aus meinen Marketinganalysen, na, wo ich Wettbewerber beobachte, wo ich vielleicht noch andere Daten mit erfasse, die ich natürlich auch nutze, um dann im nächsten Schritt meine Ziele abzuleiten. Wenn der GPT die Ziele natürlich kennt, kann er dann auch in Richtung Strategie unterstützen. Welche Strategie hilft mir, meine Ziele zu erreichen? Und wenn ich das Ganze im Konglomerat habe, natürlich auch zu sagen, okay, was empfehle ich dann nachher für einen Marketingmix? Was empfehle ich nachher für einen Kommunikationsmix? Und dahin sollte die Reise gehen, ein geschlossenes System zu haben, ein internes System, mit dem dann am Ende des Tages die relevanten Instanzen im Unternehmen arbeiten können, ohne die Sorge zu haben, und da sind wir halt bei dem Datenschutzthema, na, dass eben halt Daten, die ich intern reingebe, nachher nach außen auf Servern, die nicht in Deutschland gehostet sind, am Ende des Tages landen und weiterverarbeitet werden.
Ja, das ist wirklich extrem spannend. Und während du das Bild so kreiert hast, habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ist das denn eigentlich so etwas wie das einen Mitarbeiter irgendwie zu trainieren oder eine Maschine? Weil das ist natürlich künstliche Intelligenz, von der wir sprechen, ist ganz klar. Aber wenn es dann ums Unternehmen, um spezifische Aufgaben in dem Unternehmen, Zielerreichungen an bestimmten Prozessen gebunden geht, dann habe ich genau dieses Bild im Kopf, dass man ja ein Onboarding machen muss, wie man es vielleicht macht, wenn man neue, wichtige Personen ins Team holt. Und das heißt, Geschäftsberichte lesen, Daten studieren und aber auch das, ja, die Ziele zu definieren und ja, die Problematiken vielleicht zu kennen.
Ja, also gar keine Frage. Thema Onboarding oder auch Teams oder entsprechende Personen nachher zu befähigen, die Technologie zu nutzen, ist natürlich essentiell. Darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten. Das ist natürlich auch eine der Kernfragen, die für uns als Mittelständler relevant sind, egal ob jetzt aus dem B2C oder vielleicht auch aus dem B2B-Bereich. Ich habe vielleicht auch, Maurice, die Frage in deine Richtung, wie sieht es bei euch im Team aus? Ist zum Beispiel so eine Anwendung wie ChatGPT schon angekommen? Habt ihr schon aktiv bei euch in den Prozessen noch eingesetzt? Habt ihr bestimmte Cases schon definiert, wo ihr eben halt generative KI einsetzt?
Genau, bei uns ist eine sehr gute Frage. Wir müssen uns natürlich ganz genau überlegen, mit welchen Daten arbeiten wir und mit welchen Modellen können wir arbeiten. Das ist natürlich Teil einer großen Gruppe und da sind wir schon lieber ganz, ganz vorsichtig, was das Thema anbelangt. Und deswegen habe ich ganz viele Explorationen getätigt, um halt hier dieses Podcast-Projekt mit dem Peter machen zu können. Kann mich dort austoben in einen großen Konzern. Das ist das, was ich immer wieder höre, ist man da eher vorsichtig. Deswegen finde ich das sehr interessant, weil du beschreibst, natürlich hat man Schwierigkeiten im Mittelstand, aber das, was du beschreibst, was ihr in der Praxis da schon pilotiert, das ist für mich beeindruckend, also absolut. Und ich glaube, da sind ganz viele große und auch internationale Firmen nicht so weit, weil da natürlich auch vielleicht oft sehr viel Vorsicht geboten ist in den Unternehmen.
Ja, interessant auf jeden Fall auch für mich erstmal, habe ich ja mal zuhören können, wie die Praxis das mal untereinander diskutiert. Und der Wissenschaftler ist dann immer wieder auch geneigt, so ein bisschen wieder kritisch zu sein. Du hast ja gesagt, Cedric, das ist jetzt 4.0 schon ganz nett. Da kommt noch 5.0, da kommt man 6, 7.0. Wir haben letztes Mal auch schon gesprochen, die Geschwindigkeit ist ja atemberaubend. Ich habe mal letztens auch einen Vortrag gehört an der Fontis von einem KI-Kollegen aus Eindhoven, hat auch mal so dargestellt bei Bildbearbeitung oder wenn man so, kann ja so zum Prompt eingeben, stell mir ein Bild von Borussia Mönchengladbach, die Mannschaft holt den Champions League Cup, was sehr utopisch ist natürlich dann, aber es geht ja alles, dass man dann plötzlich ein Bild hat, wo man sagt, das ist ja fast original. Und vor 2 Jahren hat man noch so ganz schräge Köpfe gesehen, 3 Füße oder 2 Ohren oder 2 Ohren ist ja richtig, 3 Ohren. Und auf jeden Fall ist das nicht auch beängstigend. Und die Frage, was kommt dann noch? Und dann ist die Frage eben auch, hin und her gerechnet, Kosten einsparen, ist dann auch Mitarbeiter, dass auch Arbeitsplätze verloren gehen vielleicht im Marketing, wenn solche Programme immer mehr die Funktionen ausweiten, immer mehr jetzt auch Dinge können, immer besser können, ist das nicht auch eine Gefahr, aus deiner Sicht jetzt mal als KI-Experte?
Ja, es gibt natürlich schon den Klassiker und ich bin mit Sicherheit schon der 2-Millionste, der es sagt, aber es ist nicht die KI, die uns am Ende des Tages ersetzen wird, sondern es ist ein Mensch, der sich selbst dazu befähigt hat, KI zu nutzen und damit zu arbeiten, der eben halt die Person dann obsolet machen wird. Und genau das ist auch das, was ich jetzt an Erfahrungen bisher sammeln kann. Es gibt bisher keine Aufgabe, wo ich sage, da kann ich zu 100% jetzt eine Arbeitskraft einsparen. Es ist ja auch nicht nur, dass ich eine Arbeitskraft auf eine spezifische Aufgabe konzentriert, das ist ja meistens ein ganzes Aufgabenspektrum. Und dieses Aufgabenspektrum, da sehe ich einfach nicht die Substitution durch eine KI an dieser Stelle jetzt spezifisch auch im Marketing oder auch für unsere Aufgaben, weil es doch da recht vielfältig ist. Na, und von daher, wenn wir jetzt an die Entwicklung von GPT-3 auf GPT-4, klar, es waren schon Meilen dazwischen von der Performance. Mittlerweile sind ja auch Unternehmen wie Google oder Anthropic, die ja das Bloat-Modell haben, entwickeln sich auch wirklich rasant weiter. Also grundsätzlich als Marketer mit dieser ganzen Entwicklung Schritt zu halten, ist schon recht sportlich. Also gefühlt haben wir ja jeden Tag 300 neue Tools, die dann auch released werden auf den Seiten. Ne? There is an AI for that und Co. Man kommt nicht hinterher. Ich habe eine ellenlange Liste an Tools, die ich testen möchte. Es kommen gefühlt jedes Mal, gerade auch, weil dann so Kollegen wie der Jens Polomski mit einem wirklich tollen Newsletter nochmal sagen, hey, das sind gerade die Tools, die gehen wirklich steil, weil man die natürlich testen will. Aber man kommt am Ende des Tages nicht hinterher. Und wie sich das natürlich weiterentwickelt, jetzt auch gerade mit ChatGPT, mit der 5er-Variante, wie Sam Altman sie angekündigt hat, die auch nochmal eine Revolution sein wollen, ich bin gespannt. Ich glaube, man muss das Ganze auch immer mit so einer gewissen Zurückhaltung, einer kurzfristigen Zurückhaltung betrachten, um dann nachher wirklich sagen zu können, gut, wo picke ich mir jetzt genau die Rosinen raus, die Tools, die wirklich auf meine Situation passen, und da sind wir wieder, es muss situativ sein, es muss spezifisch auf meine Aufgabenstellung passen, damit ich dann nachher wirklich Effekte habe, die mir positiv besorgen würden.
Ja, es ist schon Information Overload, also noch mehr eigentlich jetzt durch das KI-Thema, wenn man das ganz ernst nimmt. Vielleicht noch
definitiv
zum Abschluss, ist ja im Marketing immer die Frage, Kreativität ist wichtig, gerade in der Kommunikationspolitik. Und da ist es da auch, dass man da auch KI schon nutzen könnte aus deiner Sicht, oder ist es da, dass der Mensch wirklich nochmal selber die Kreativität, ne, ausfüllen muss? Oder kann man da auch schon mit KI-Programmen eine gewisse Kreativität sich erzeugen lassen?
Naja, worauf basiert nachher die Technologie? Na, natürlich auf verschiedenen Algorithmen und Daten, die schon vorliegen. Deshalb ist halt die Grundfrage auch, ne? Wie definieren wir eigentlich Kreativität? Ich meine, Peter, du hast es in den Podcasts, die ich bisher von euch gehört habe, ja immer so schön gesagt, man sollte sich erstmal dann über die Definition die Gedanken machen. Mhm. Und die ist gerade bei mir mit dem Thema Kreativität nicht greifbar. Deshalb bin ich jetzt mal ganz vorsichtig, natürlich auch da jetzt aus der Wissenschaftsperspektive sagen zu wollen, dass KI in dem Fall Kreativität erzeugt oder kreativ ist am Ende des Tages. Ich bleibe bei meiner Aussage, dass es sowohl für den Kreativen als auch für den Strategen oder auch der operativ tätig ist, einfach eine Stütze sein kann, ne? Eine Orientierungshilfe. Ja, vielleicht auch, gerade wenn man jetzt im kreativen Bereich dann doch mal gewissen Input braucht, sagen zu können, okay, ich mache jetzt einfach mal was rein und lasse mich dadurch inspirieren. Ne? Dadurch kann vielleicht im Zusammenspiel zwischen Mensch und der Gen AI kann Kreativität entstehen, kann ein Kreativitätsprozess gefördert werden, vielleicht auch ein Kreativitätsprozess neu gedacht werden. So wäre meine Perspektive auf dieses ganze Thema.
Ja, es ist aus meiner Sicht sehr schön zusammengefasst, fast philosophisch und auch aus meiner Sicht richtig, weil man soll es nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Es ist in der Tat, wie du sagst, ein Tool, das allen Menschen eigentlich helfen kann. Ob es jetzt ein Schüler ist oder ein Student oder ein Mitarbeiter in Sales oder Marketing oder sonst wo. Und du musst natürlich nur immer die Kirche im Dorf lassen, dass man immer noch Ahnung haben muss von dem, was man da gerade tut. Und dass man auch natürlich die richtigen Tools auswählen muss. Ist ja auch schon wieder was mit Kreativität und mit Intellekt zu tun hat. Und dann die richtige Anwendung auch wieder richtig, die richtigen Prompts zu setzen und so weiter. Ich denke, da sind wir uns einig. Ich würde sagen, die Zeit ist schnell umgegangen. Lieber Cedric, vielen Dank von uns für deinen Besuch in unserem dualen Studio. Ich denke, wir haben viele interessante Dinge hier aufnehmen können, viele Tools. Maurice hat schon gesagt, dass wir einige dieser von dir empfohlenen Tools auch in unsere Shownotes platzieren werden. Und ja, ich würde sagen, nochmal schönen Dank an dich für deine Expertise und wir hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch entsprechend dann wertschätzen werden, dass wir noch mehr Reichweite kreieren, weil wir noch mehr Input als sonst haben heute in der heutigen Folge. Von daher schon mal vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten, fürs Folgen, Teilen und weiterempfehlen. Und das Schlusswort gebührt dem heute etwas stimmlich angeschlagenen Maurice.
Ja, ich möchte mich an der Stelle auch nochmal sehr bedanken für diesen wirklich tollen Gastvortrag hier, für die tolle Expertise. Ich habe das Gefühl, das Thema KI, das wird uns noch ein bisschen begleiten in diesen, im nächsten und in den darauffolgenden Semestern. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir uns nicht das letzte Mal hier im dualen Studio mit dem Cedric getroffen haben. Also die Einladung lasse ich schon mal hier. Lasst uns aber auch sehr gerne hören, ob euch diese Folge gefallen hat, ob ihr gerne nochmal ein Thema besprochen haben möchtet, zusammen auch vielleicht mit dem Cedric. Vielen Dank von meiner Seite.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Bis zum nächsten Mal. Wieder einschalten im dualen Studio. Tschüss.
Class is dismissed.